wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Rafael Nadal und Daniil Medvedev beschreiben das Finale des Herren-Einzels bei den US Open. Beide gewannen ihre Matches in drei Sätzen, aber die Stories waren unterschiedliche. Herzlich willkommen zu unserem drittletzten Breakfast at Flushing hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, ähnlich müde inzwischen wie ich, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es ist ein bisschen anstrengend geworden in den letzten Tagen.
Es ist in der Tat sehr anstrengend geworden. Es war heute jetzt natürlich auch nicht die allerspannendsten Matches, durchaus qualitativ hochwertig, das will ich nicht sagen, aber es waren eben nicht die allerspannendsten Matches und dann wird es manchmal ein bisschen zäh.
Wir wollen nicht meckern, wir machen das ja gerne, aber heute hat ein bisschen uns die Müdigkeit beide gekillt. Bevor wir über die Herren sprechen, wir haben gestern dann nochmal eine Anfrage bekommen wegen meiner sehr sicheren Aussage, was Kevin Kravitz und Andreas Mies angeht und ihrer Teilnahme an den ATP-Finals. Die ersten 7 Doppel des ATP-Race to London werden gesetzt sein. Andreas Mies und Kevin Kravitz gehören im Moment dazu. Allerdings sind auch noch bis zu zwei Plätze freigehalten für den 8. beziehungsweise für ein Ersatzteam für 2 Grand-Slam-Sieger. Und das ist noch nicht zu 100% sicher, dass Andreas Mies und Kevin Kravitz dazugehören. Ich habe gestern gesagt, ja, es ist sehr sicher, beziehungsweise es ist sicher, dass die beiden dabei sind. Ich bin auch inzwischen noch sicher, dass die beiden dabei sein werden, aber es ist nicht zu 100% theoretisch ausgeschlossen, dass die beiden noch überholt werden, weil Nicolas Mahut und Pierre-Hugues Herbert stehen hinter ihnen im Race und die sind ja auch Grand-Slam-Sieger in diesem Jahr geworden, können sie also noch abfangen und es könnte sein, dass die beiden dann eventuell nur als Ersatzteam dazugehören zu den ATP-Finals. Im Moment gehe ich aber davon aus, dass sie dann unter den ersten 8 dieses Jahr abschließen werden und dann auch bei den ATP-Finals dabei sein werden. Das als kleine Klarstellung von dem, was ich gestern erzählt habe. Aber lass uns zu den Halbfinals der Herren kommen. Heute standen sich als erstes Grigor Dimitrov und Daniil Medvedev gegenüber und danach Matteo Berrettini und Rafael Nadal. Wir sprechen über beide hintereinander. Wir sprechen als erstes über das Match zwischen Daniil Medvedev und Grigor Dimitrov. Und Philipp, es ist am Ende 7-6, 6-4, 6-3 für Daniil Medvedev ausgegangen. Wir hatten gestern das Spiel zwischen Belinda Bencic und Bianca Andreescu, wo ich gesagt hätte, Mensch, Belinda Bencic wird sich wahrscheinlich noch eine ganze Zeit in den Hintern beißen, dass sie wenigstens nicht den ersten Satz gewonnen hat, dass sie das Match nicht vielleicht sogar ganz gewonnen hat. Grigor Dimitrov wird vielleicht noch lange an den ersten Satz heute denken. Den hat er mit 6-7 im Tiebreak verloren, aber er hatte alle Chancen, diesen ersten Satz zu gewinnen und er war eigentlich über weite Strecken dieses ersten Satzes der bessere Mann, aber Daniil Medvedev, wie so häufig in diesem Hardcore-Sommer, hat er gezeigt, dass er von einer besonderen Zähigkeit ist, dass er von einer besonderen Härte ist und dass er immer erst noch ein zweites Mal besiegt werden muss.
Die Parallelen waren absolut erstaunlich. Natürlich, wir hatten eben der in Anführungszeichen schlechtere Spieler am heutigen Tag, der den ersten Satz gewann. Das war ja gestern bei Andreescu gegen Bencic auch so. Und dann hat Bencic ja gestern im allerersten Spiel des zweiten Satzes sich das Break geholt. Also Dimitrov heute auch gelungen. Danach ist dann ein bisschen in eine andere Richtung gelaufen als gestern. Aber man kann schon zusammenfassen und Daniil Medvedev hat es, glaube ich, auch ohne Kokettieren zu sagen, in einem On-Court-Interview nachher angesprochen, hey, ich war der zweitbeste Spieler im ersten Satz und es lag an Dimitrov, dass er den nicht, oder dass er den gewonnen hat, vielmehr so. Und das Ding ist, er hat es ja taktisch klug gemacht, Dimitrov. Er hat sich die Rückhand vorgenommen von Daniil Medvedev, ist damit viel Slice reingegangen, man hatte das Gefühl, das liegt Medvedev aber gerade gar nicht so, das will er gerade nicht unbedingt haben. Dann hatte Medvedev Doppelfehler drin, wirkte generell wirklich, als sei er eben mittlerweile, weiß ich, genauso müde wie wir beide, müsste nur ein Tennismatch spielen und sei davon einfach ein bisschen überfordert. Natürlich, das haben wir jetzt hier in fast jeder Runde gesehen, aber heute fühlt es sich so an, als wenn er wirklich rausgenommen werden könnte aus dem Turnier. Aber es war eben Grigor Dimitrov, der das nicht geschafft hat. Und wenn er sich eben nicht nur den ersten Satz, wenn er sich am Ende des Matches anguckt und wenn er dann zum Beispiel auch nur auf die Statistiken guckt und wenn er dann sieht, Daniil Medvedev hat heute mit 47% aufgeschlagen, also nur 47% der ersten Aufschläge waren im Feld drin und Dimitrov hatte 61 drin, dann wird Dimitrov erst recht sagen, meine Güte, wie kann ich das Match nur verlieren? Denn das ist absolut unnötig. Natürlich, Medvedev ist hinter dem ersten Aufschlag extrem stark, aber trotzdem muss ein Dimitrov da mehr draus machen. Aber es ist natürlich alles ein bisschen die Geschichte der Karriere von Grigor Dimitrov, dass er, wenn es wirklich drauf ankommt, nicht immer der taktisch klügste und nervenstärkste Spieler ist, den es da auf der Tour gibt.
Der taktisch klügste ist er nicht vielleicht unbedingt, aber im ersten Satz hat er so viel richtig gemacht. Du hast es gerade erwähnt, er hat den Slice genutzt und er hat den Slice wirklich viel genutzt. Da musste Daniil Medvedev unglaublich viel arbeiten, um den dann auch wieder zurückzubringen. Er hat ihn viel genutzt, um bei Daniil Medvedev auf die Vorhand zu kommen. Auch damit hatte Daniil Medvedev so ein bisschen seine Probleme. Dann hat er nach einer Zeit hat er so ein bisschen mehr die Offensive gesucht, hat versucht, die Punkte etwas kürzer zu machen. Auch das hat er sehr gut gemacht. Aber im Tiebreak hat dann er wirklich ja, so ein bisschen sein Aufschlag ist, hat ihn verlassen und das ist eine Geschichte gewesen, die ist ja die ist so ein bisschen schade gewesen, weil gerade dieser Tiebreak war eher schwach von beiden und der war von vielen Fehlern durchzogen und da hat Grigor Dimitrov dann den einen Fehler mehr gemacht und Medvedev gewann den Satz mit 7-5 und wie gesagt, eigentlich, wenn Dimitrov das hätte gewinnen wollen, hätte er auf jeden Fall diesen ersten Satz gewinnen müssen und das wäre verdient gewesen, wenn er diesen ersten Satz gewonnen hätte.
Ja, es spricht ja auch alles für ihn. Er hat mehr Punkte in dem Satz gewonnen, er hat weniger Unforced Errors gehabt, er hat mehr Winner gehabt, selbst wenn die Statistiken so nicht unbedingt immer stimmen müssen, das stimmt ja überein mit dem, was wir gesehen haben dort auf dem Platz, dass er der aktivere Spieler war, dass er der bessere Spieler war, dass er einen guten Plan hatte, wie er Medvedev dort angeht, aber eben, dass es nicht in der Form zusammengepasst hat. Und wenn wir noch einen Vergleich rausholen, und das wurde dann ja im Laufe des Matches immer klarer, war es eben der zwischen Novak Djokovic und Roger Federer. Wenn wir deren Matches sehen, dann sehen wir immer, dass Roger Federer, obwohl natürlich ein taktisch sehr kluger Spieler, aus seiner Komfortzone herausgehen muss. Und ihm gelingt das häufig und er ist natürlich jemand, der sich mehr auf seinen Service verlassen kann als ein Grigor Dimitrov. Das kann aber häufig, muss ein bisschen zu viel Risiko gehen oder muss es gar nicht mal gehen, aber hat das Gefühl, er muss es gehen. Und ich glaube, ein ähnlicher Eindruck war bei Dimitrov hier entstanden. Wahrscheinlich hat er eben durchaus mit dem Gedanken gespielt, auf wen er hier trifft, auf die Ballmaschine Medvedev, dass er diesen ersten Satz wird gewinnen müssen, dass er derjenige ist, der aktiv sein wird, sein muss, derjenige, der aktiv die Taktik gestalten muss. Und ich glaube, all das ist eben im Tiebreak zusammengekommen. Und das ist ja wirklich so ein bisschen dieses Federer-Gefühl, was wir immer wieder gesehen haben gegen Novak Djokovic und zuletzt natürlich in Wimbledon, wo er ja auch sehr unglücklich den ersten Satz verloren hat, obwohl er da der bessere Spieler war. Und das ist wirklich so ein bisschen die Parallele, die mir da in den Kopf kam, auch wenn wir den armen Grigor Dimitrov natürlich irgendwann erlösen wollen vom Babyfett. Hier war einfach die Konstellation ähnlich.
Aber das war tatsächlich eine sehr lustige Geschichte. Ich habe auf Twitter hatte ich geschrieben, Mensch, ich genieße das Match und mir fehlen Djokovic und Federer gar nicht in diesem Halbfinale. Und du schriebst mir nur, du siehst die beiden gerade. Und das ist genau eine Kopie eines Matches zwischen Djokovic und Federer. Also auf ein etwas anderes Niveau. Aber da ist es mir dann auch wie Schuppen von den Augen gefallen. Da habe ich gedacht, ja, es ist tatsächlich so. Wir sehen Djokovic gegen Federer mit zwei verschiedenen Darstellern.
Ja, und eben hinten wirklich Medvedev, der den Staubsauger gibt und also die Staubsauger eine Abwehr und dann in der Offensive die Ballmaschine. Und der liebe Grigor Dimitrov, der alle Möglichkeiten der Welt hat, der sich da aber wirklich einfach die Zähne dran ausbeißt und der natürlich ein bisschen gefangen ist. Entweder er geht das hohe Risiko, dann überzieht er halt und was soll er da machen? Da gibt er die Punkte schnell ab oder er versucht natürlich wirklich super akkurat zu spielen, aber dann steht Medvedev hinten da und gibt ihm die Bälle halt zurück. Und es ist für die Art von Spieler halt fast ein unauflösbares Rätsel. Und da hätte er wahrscheinlich einen Ausnahmetag beim ersten Aufschlag gebraucht. Und wenn man da dann eben nochmal auf den ersten Satz schaut, vielleicht war das am Ende auch so ein bisschen der Knackpunkt. Der erste Aufschlag kam halt nur mit 53%. Wenn der im ersten Satz, sagen wir, mit 60% kommt oder mit 65% kommt, dann vermute ich, gewinnt er den Satz auch. Einfach, weil er dann doch irgendwo die wichtigen ersten Aufschläge im Tiebreak bekommt. Und dann, wer weiß, was dann passiert. Vielleicht wird Medvedev dann wirklich müde. Vielleicht lässt Medvedev dann wirklich nach. Er lässt es ja immer so ein bisschen durchklingen in den Interviews. Oder wer weiß, vielleicht dreht er es. Aber wir haben es jetzt gesagt, Dimitrov hätte diesen ersten Satz gewinnen müssen.
Dimitrov hat im zweiten Satz also ein bisschen Probleme mit seinem Aufschlag gehabt, hat relativ früh einen Break bekommen, konnte das sich aber wieder zurückholen, dann auch mit mutigem Spiel, mit offensivem Spiel. Und es ging bis zum 4:4 weiter und die nächsten beiden Aufschlagspiele, das waren die besten des gesamten Matches, weil dort wurden so viele Ballwechsel erstens in langen Rallyes entschieden, zweitens hochklassig entschieden und drittens hat Dimitrov alles nochmal entgegengeschmissen, um diesen Satz zu gewinnen. Aber Medvedev, der auch wieder mit seinem Aufschlag gehadert hat, konnte immer sich wieder aus diesen ganz engen Situationen befreien und konnte die ganz entscheidenden Punkte machen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen zum Verzweifeln dann auch für Grigor Dimitrov, der die wunderschönen Punkte gemacht hat, so zwischen 4-4 und 4-6. Aber er konnte es nicht über die Linie bringen, das Break zu schaffen, beziehungsweise selber seinen Aufschlag durchzubringen. Das hat ihm dann so ein bisschen das Genick gebrochen, dann auch in diesem kompletten Match, weil das konnte er sich im dritten Satz nicht mehr erholen. Aber diese Phase zwischen 4-4 und 4-6, das waren ungefähr 20 Minuten, die diese beiden Spiele gedauert haben. Das war die beste Phase des gesamten Matches. Das war eine tolle Phase, Tennis.
Ja, ist die absolute Highlight-Phase. Und wahrscheinlich auch die man sich nachher nochmal sehr gut anschauen kann. Wenn wir hier eben auch nochmal auf die Statistiken schauen, ich glaube, da fällt was Gutes auf. Und zwar ist es, dass Dimitrov zwar wesentlich mehr erste Aufschläge reinbekommen hat im zweiten Satz als Medvedev 70-51. Aber Medvedev hat hinter dem ersten Aufschlag 68% der Punkte gewonnen und nur 38% hinter dem zweiten. Bei Dimitrov lagen die Zahlen sehr nah beieinander, 46% und 45%. Und ich glaube, das illustriert gut, wie Medvedev es geschafft hat, Dimitrov auch gerade in dieser Phase keine einfachen Punkte zu geben. Egal ob beim ersten oder beim zweiten Aufschlag. Und Medvedev, der erste Aufschlag kam nicht, wie er sollte. Aber wenn er kam, dann hat er halt doch die einfacheren Punkte bekommen. Und Dimitrov hat die einfachen Punkte nicht bekommen. Deswegen wurde er natürlich dann auch in diese Ballwechsel rein gezwungen, in Anführungszeichen, wo er spektakulär spielen musste, wo er alles probieren musste. Und da ist er dann natürlich auch ein sehr gut anzuschauender Spieler, weil er so athletisch ist, weil er eben wirklich dieses klassische Spiel hat, weil er in der Lage ist, dann ja diese Eleganz mit einer Dynamik zu vereinen. Aber ihm fehlt eben der Killerinstinkt. Und das hat man hier, glaube ich, gesehen. In Form des ersten Aufschlags gehabt. Wie gesagt, er kam zu wenig, aber wenn er kam, dann konnte Medvedev den wesentlich besser nutzen als Dimitrov. Und ich glaube, das ist ein bisschen das kleine feine Detail, was es am Ende in Richtung Medvedev gekippt hat im zweiten Satz.
Medvedev gewann im zweiten Satz mit 6-4 und auch der dritte ging dann mit 6-3 an Medvedev. Und da war ja relativ früh dann auch zu erkennen, dass Grigor Dimitrov dem nicht mehr viel entgegenzusetzen hatte. Und Daniel Medvedev hat das so sicher dann nach Hause gebracht. Da ist er dann wieder in seine Zone gekommen. Diese Zone, die ihn die gesamte US Open Phase ja durchgetragen hat. Er hat zwei Niederlagen in dieser gesamten Hardcore-Serie gehabt, seitdem er in Washington angefangen hat. Und da ist eine Selbstverständlichkeit entstanden, mit der er diesen Matches jetzt gewinnt. Das sieht nicht immer zu 100% toll aus, aber insgesamt ist das eine unüberwindbare Hürde im Moment für seine Gegner. Es ist mehr als beeindruckend.
Ja, der dritte Satz, den fand ich richtig gut. Da habe ich jetzt wirklich gedacht, das ist der Medvedev, den wir auch in Kanada, den wir in Cincinnati gesehen haben. Sind wir ehrlich, bei diesem Turnier war das Level nicht immer so hoch, wie es bei den Vorbereitungsturnieren war. Darum ist es natürlich umso beeindruckender, dass er hier ins Finale eingezogen ist. Und es spricht A für den Lauf, den er hat, aber B auch für das Basislevel, was er quasi erreicht hat. Aber trotzdem, hier hat es mich zum ersten Mal so ein bisschen dran erinnert, wie er eben vor diesem Turnier gespielt hat und gegen einen Gegner, der eben ein guter ist, der einen Level hat, was auch, denke ich, einem Grand Slam, nicht unbedingt einem Halbfinale, aber einem späteren Runde bei einem Grand Slam angemessen ist.
7-6, 6-4, 6-3 heißt es am Ende für Daniel Medvedev. Und wir müssen noch einmal gerade ein Wort über Grigor Dimitrov verlieren, der vor diesem Turnier als 78. in der Weltrangliste angetreten war, wo wir gedacht haben, oh, hoffentlich behält er die Top 100 in diesem Jahr, weil seine Bilanz wirklich ganz, ganz grauslich war. Er ist jetzt wieder unter den Top 25. Er kann die ganz großen Turniere mitspielen in den nächsten Wochen und Monaten. Und er wird nach etwas Enttäuschung, wird Grigor Dimitrov von diesem Turnier wegfahren und sich denken, wow, ich habe gerade meine Karriere wiederbelebt.
Ja, also er kann es natürlich so sehen, hey, vielleicht war es die größte Chance seiner Karriere, ein Grand-Slam-Finale zu erreichen. Auf der anderen Seite wird er sich eben sagen, hey, ich bin Ende 20, ich habe realistisch noch 5 gute Jahre vor mir, das sind 20 Grand-Slam-Turniere. Wenn ich in den Ranking-Positionen bleibe oder vielleicht ein bisschen noch höher gehe, dann werden sich ein oder zwei Chancen für mich eröffnen, dass ich auch ein Grand Slam Turnier gewinne. Und ich bin mir ziemlich sicher, das ist sein Ziel. Ich weiß nicht, ob er sich zutraut, die Nummer 1 zu werden oder mehrere Grand Slams zu gewinnen, aber warum soll ihm nicht ein Grand Slam zufallen? Wir haben damals das Halbfinale bei den Australian Open 2017 gesehen, gegen Nadal, wo er extrem hohes Niveau gespielt hat. Er ist immer noch einer, der in Wimbledon eigentlich viel weiterkommen sollte, wenn da nicht Stan Wawrinka im Weg wäre. Also, er hat die Chance, ein Grand Slam Turnier zu gewinnen. Und ich denke, er hat es noch für die nächsten 5 Jahre. Und er wird nicht Federers Nachfolger werden. Er wird auch sonst wahrscheinlich kein Dominator werden. Aber er ist wieder drin in diesem Spektrum, wo er sich das zutrauen kann und zutrauen sollte.
Und diese 2 Tage, die Daniel Medvedev Pause hatte, jetzt zwischen dem Viertelfinale und dem Halbfinale, haben sich so ein bisschen als golden erwiesen, weil er war wieder fit. Er hatte selber vor dem Match, dann im Match-Interview hatte er gesagt, ja, diese 2 Tage waren für mich Gold wert und ich bin wieder zu 100% fit. Und ich glaube, das konnten wir ihm auch abnehmen, auch wenn er zwischendurch wieder kaputt aussah. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen ja der Grund, die Grundeinstellung von Daniel Medvedev, dass er immer so ein bisschen hinüber aussieht. Aber insgesamt kann man sagen, Daniel Medvedev wird wohl fit sein für Sonntag.
Ja, und er kokettiert sicherlich ein bisschen damit. Ich glaube ihm schon, wie fertig er ist. Und er musste sich auch zwischendrin in diesem Turnier behandeln lassen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass er am Sonntag scheitern wird, weil es am Körperlichen liegt. Sondern wenn, liegt es am Spielerischen, dass er das Finale verlieren wird.
Er wird das Finale, Daniel Medvedev gegen Rafael Nadal bestreiten. Rafael Nadal hat heute gegen Matteo Berrettini seine Favoritenstellung ausgenutzt, hat mit 7-6, 6-4 und 6-1 gewonnen. Und wenn wir eine Parallele suchen, dann finden wir sie im ersten Satz, weil hier hat Matteo Berrettini heute im ersten Satz fantastisches Tennis gespielt und auch er hätte den ersten Satz eigentlich gewinnen müssen. Er hat mit 4-0 im Tiebreak des ersten Satzes geführt, hat bei 6-4 dann noch geführt. Und dann gab es einen Ballwechsel, wo er einen Stop angesetzt hat, der einen halben Meter zu kurz war. Und ich habe dann noch gedacht, oh, vielleicht wird er an diesen Stop noch sehr lange zurückdenken. Es war die entscheidende Situation in diesem Tiebreak. Rafael Nadal gewann den Tiebreak mit 8-6 und konnte dann bei 3-3 im zweiten Satz dann endgültig Matteo Berrettinis Willen dann auch brechen. Willen brechen in Anführungsstrichen und konnte dann mit 6-4 und 6-1 gewinnen. Aber auch hier, der erste Satz war eine überragende Leistung von Matteo Berrettini. Er hat es nicht geschafft, diesen ersten Satz durchzubringen. Und das ist etwas, da wird er noch etwas länger dran zurückdenken, weil die Chancen hatte er alle, diesen ersten Satz zu gewinnen.
Auf jeden Fall. Und vor allem, wenn er sich natürlich den ersten Satz anschaut, wo er der zweitbessere Spieler war. Da müssen wir nicht drum herum reden. Er war im Endeffekt chancenlos gegen den Aufschlag von Nadal. Aber er hat halt eine durchaus kolossale Leistung zwischendrin beim eigenen Aufschlag gebracht. Und er hat sich sehr teuer verkauft in diesen ersten anderthalb Sätzen des Halbfinals. Und das ist ja auch nicht allen gelungen. Wir denken ans Australian Open Halbfinale, wo Tsitsipas halt wirklich auf den Deckel bekommen hat von Rafael Nadal. Das würde ich sagen, war heute zumindest zum Anfang hin nicht der Fall. Aber man hat gesehen, er ist limitiert. Und Rafael Nadal wusste eigentlich, was er mit dem limitierten Tennis und Berrettini machen wollte. Aber Berrettini hat eben wirklich diese großen Punkte, die wichtigen Punkte extrem effektiv gespielt, bis er halt 6-4 im Tiebreak führte. Und vorher hat er schon ein bisschen gewackelt. Er hatte ein bisschen einen Glücksstart auch bekommen, weil Nadal nicht richtig drin war. Er führte 4-0, hatte diese 2 Mini-Breaks, ist dann noch so Richtung 6-4 gekrault. Und dann kommen 4 Punkte hintereinander. Da war er dann eben auch besagter Stopball drin. Aber alle 4 Punkte hat er eher unbedingt unglücklich verloren. Er hatte alle verloren, wo man denkt so, also hätte jetzt auch bei jedem der Punkte nicht unbedingt sein müssen. Und er hatte uns in den vorigen Matches schon gezeigt, dass er vielleicht noch nicht nervenstark genug ist. Er hatte bei den letzten beiden Matches das Problem, jeweils das Match auszuservieren. Er hatte gegen Popyrin Probleme, das Match auszuservieren. Also was wir angesprochen haben, ist dann hier am Ende eben auch wirklich passiert, dass er nicht nervenstark genug war, um diese Situation zu nutzen. Und danach war ja klar, dass er das Match nicht würde gewinnen können.
Matteo Berrettini ist mit einer sehr, sehr starken Einstellung reingegangen. Wir haben schon in den letzten Tagen dann auch darüber gelesen, dass er Unterstützung bekommt, nicht nur Novak Djokovic von einem Spielanalysten von Craig O'Shaughnessy, sondern auch jetzt Matteo Berrettini. Und der hat ihn mit ins Halbfinale gebracht. Und Matteo Berrettini hatte auch eine ganz klare Taktik, zum Beispiel den Aufschlag, den Rafael Nadal sehr, sehr weit hinten an der Grundlinie nimmt, wollte Matteo Berrettini dann mit Slice-Aufschlägen zum Beispiel von der Vorteilsseite brechen, beziehungsweise wollte er so ein bisschen das Muster brechen für Rafael Nadal, wollte dann mit Slice-Aufschlägen agieren, beziehungsweise Stops dahinterher. 2014 hatte zum Beispiel auch Dustin Brown, als der in Wimbledon da Rafael Nadal besiegt hat, hatte genau diese gleiche Taktik dann mit angenommen bzw. mit ins Spiel gebracht. Er hatte eine klare Taktik. Er ging über die Vorhand. Seine Vorhand ist eine der besten der Welt. Er hatte eine ordentliche Rückhand im ersten Satz bzw. bis Mitte des zweiten Satzes. Woran ist dieses Match dann auch unter anderem gescheitert ist für Matteo Berrettini, ist sein Return gewesen. 17% der Return-Punkte hat Matteo Berrettini gemacht. Das ist deutlich, deutlich, deutlich zu wenig für die Weltspitze. Das ist deutlich zu wenig für Rafael Nadal. Und das ist das Thema, woran er unbedingt wird arbeiten müssen, wenn er nochmal in diese Gefilde mit reinkommen möchte und wenn er dann solche Matches dann auch gewinnen möchte.
Ja, um da mal ein bisschen Kontext zu geben. Ich hatte jetzt nochmal extra Tennis Abstract aufgemacht, habe mir eben das ATP Leaderboard für die letzten 52 Wochen für die Returns rausgesucht und normalerweise im Schnitt über die Saison oder über die letzten 52 Wochen in 55 Matches hat Berrettini 35,2% der Return-Punkte gewonnen. Und das ist ein eher schwacher Wert in den Top 50. Und selbst der allerschwächste Return-Spieler in den Top 50 über die letzten 52 Wochen, Riley Opelka, hat 28,4% der Punkte gemacht. Und das ist katastrophal. Das ist halt einfach ein Wert, mit dem Opelka sich sehr schwer tun wird, in Zukunft wirklich noch weiter in der Weltrangliste nach oben zu steigen. Und jetzt vergleicht man das eben mit einem Berrettini, der nochmal ungefähr 40% weniger Return-Punkte gewonnen hat. Und das ist halt das Problem, dass Rafael Nadal natürlich mittlerweile einfach ein richtig guter Aufschläger ist, dass Berrettini aber da keine Mittel gegen gefunden hat. Er hat für mich auch nicht so die richtige Return-Position gefunden, war ein bisschen zu weit hinten, dann wollte er es ein bisschen zu aggressiv. Nadal hat sich natürlich schnell seine Rückhand vorgenommen. Die Vorhand ist Weltklasse, keine Frage, hat ein sehr gutes Serve, aber Beinarbeit und Rückhand ist schon ein bisschen suspekt und das hat sich Nadal vorgenommen zusammen mit seinem Aufschlag. Und 17%, das wird es am Ende wirklich in wenigen Matches bringen. Und klar, das kann man am Ende dann der Müdigkeit zuschreiben und dem Gegner zuschreiben, aber es ist ganz sicher das Gebiet oder der Teil seines Spiels, an dem er am meisten mitarbeiten müssen.
Wie gesagt, bis zum 3:3 im zweiten Satz war es noch eine offene Geschichte. Dann hat sich Rafael Nadal das Match genommen und hat es auf einem Schläger gehabt und von da an hat er nicht mehr losgelassen und hat das Match am Ende mit 6:4 und 6:1 in den Sätzen 2 und 3 gewonnen. Und wir können sagen, Rafael Nadal macht hier vor allen Dingen auch körperlich einen sehr guten Eindruck. Er ist relativ gut durch die Matches alle durchgekommen und während er in den letzten Monaten häufiger über Verletzungen dann auch geklagt hat und nicht immer zu 100% fit auszusehen schien, sieht das hier bei den US Open schon sehr gut aus. Wie ist dein Gefühl?
Ja, er hatte ja ein paar Probleme im Viertelfinale gegen Schwarzmann, aber nicht so, glaube ich, dass man sich Sorgen machen musste. Er hatte jetzt auch nochmal nach dem Match im Interview gesagt, dass er sich gut fühlt, gerade im Gegensatz zum Beginn des Jahres, wo er ja doch noch ziemlich zu kämpfen hatte. Und auch bei ihm würde ich sagen, es wird am Sonntag, sollte er das verlieren, nicht daran scheitern, glaube ich, dass er Probleme mit dem Körper hat. Es kann immer was auftauchen bei Nadal, aber im Moment sieht es nicht so aus, dass ihm zum Beispiel die Knie besonders schmerzen oder dass er anderweitig Probleme hat. Also ich glaube, wir sollten ein Grand-Slam-Finale erleben, wo die beiden mit einigermaßen okayer körperlicher Verfassung reingehen.
Selbst Daniel Medvedev kommt mit einigermaßen okayer körperlicher Verfassung rein und das war nicht unbedingt selbstverständlich in den letzten Monaten. Eins noch, muss ich noch vielleicht einmal nicht austreten, aber da muss ich noch mal einmal den Finger drauf zeigen. Wir sprechen so häufig über die Lost Generation, so mit Gregor Dimitrov, mit Milos Raonic, mit Kei Nishikori. Wir gehen jetzt aus den 10er-Jahren des 21. Jahrhunderts raus und wir haben keinen einzigen Grand-Slam-Titel für diese Spieler, wie zum Beispiel Nishikori, wie zum Beispiel Raonic, wie zum Beispiel Grigor Dimitrov. Der einzige, der da rausgekommen ist, das war Marin Cilic, der 2014 die US Open gewonnen hat. Das ist schon sehr, sehr bitter für diese Generation, dass sie ein gesamtes Jahrzehnt ja mit das Tennis bestimmt haben, aber keinen einzigen Grand-Slam-Titel geholt haben.
Ja, und die Chancen steigen natürlich nicht. Wir hatten jetzt Dimitrov gerade angesprochen und wie gesagt, ich traue ihm zu, einen der nächsten 20 Grand-Slam-Turniere zu gewinnen, aber ich traue ihm nicht zu, davon 5 zu gewinnen. Und ähnliches gilt für Nishikori, ähnliches gilt für Raonic. Es wird also der nächsten Generation von Team abwärts wohl zufallen, die Grand-Slam-Titel am Ende irgendwann unter sich aufzuteilen, wenn die großen drei weg sind. Und es wird sicherlich als ein historisches Jahrzehnt in die Tennis-Geschichte eingehen, dass wir eben wirklich ein solches A, eine solche Dominanz einer Generation haben oder sagen wir, wenn wir Federer jetzt unter die Generation Nadal und Djokovic mitfassen, auch wenn das so nicht korrekt ist, aber wenn wir die drei nehmen, versus einfach die Generation, die danach kam. Und da muss man einfach sagen, so gut die drei anderen gewesen sind, es ist eben auch kein Ausnahmetalent nachgekommen in irgendeiner Form in dieser Altersklasse zwischen 26 und 30. Und im Moment sind sie die Lost Generation. Vielleicht können sie es noch ein bisschen retten, können zusammen noch sich 2, 3, 4 Grand Slam-Titel gewinnen. Aber es sieht nicht sonderlich beeindruckend aus, wenn man im Moment den großen Blick aufs Jahrzehnt richtet.
Und der Einzige, der einem da noch einfällt, Stan Wawrinka ist auch schon 33 Jahre alt und hat mit 28 seinen ersten Grand-Slam-Titel 2014 dann geholt. Also diese Generation von Spielern, die sind durch ein Jahrzehnt durchgegangen und haben keinen einzigen Grand-Slam geholt. Und wie gesagt, auf der einen Seite die Dominanz der Big Three, Big Four mit Andy Murray, auf der anderen Seite haben sie es selber nicht geschafft, dann ihr Talent umzusetzen in einen Grand-Slam-Titel. Das Finale der Herren steht fest. Und es werden Rafael Nadal und Daniil Medvedev bestreiten. Und wir haben heute noch ein weiteres Ergebnis gehabt, worüber wir sprechen können, weil es nämlich heute draußen geregnet hat und beide Matches unter dem Dach stattgefunden haben, bei relativ kühlen Temperaturen. Ein Match haben wir noch gehabt, das war das Halbfinale der Damen. Und da können wir dann auch nochmal gerade drauf gucken. Das Halbfinale oder das Finale der Damen steht jetzt fest. Das werden nämlich Viktoria Azarenka und Ashleigh Barty bestreiten. Auf der einen Seite, wir hatten gestern drüber gesprochen, und auf der anderen Seite Elise Mertens und Arina Sabalenka. Die haben heute in einem ganz engen Spiel 4-6, 6-3, 6-4 gegen Caroline Dolly Hyde und Vanaya King gewonnen. Mertens, Sabalenka gegen Azarenka und Barty, 4 Einzelspezialistinnen. Wir haben schon so ein bisschen darauf hingesprochen dann auch, dass wir eventuell 4 Einzelspezialistinnen sehen können am Ende im Doppel. Und ich glaube, da können wir uns auf ein richtig gutes Doppel morgen vom Herrenfinale freuen.
Ja, das sollte sehr unterhaltsam werden. Also da können wir uns ziemlich sicher sein, einfach weil es 4 Spielerinnen sind, die vom Typ her unterschiedlich sind, die aber alle was Interessantes quasi in das Match mitbringen. Azarenka eben wirklich, die sehr gut am Netz ist, eine tolle Return-Spielerin ist, Barty, die einfach eine fantastische Übersicht hat, auch vorne am Netz gut ist, Mertens, die diese super solide ist, aber auch am Netz einigermaßen talentiert ist, und dann Sabalenka, die halt von den 4 am meisten auf den Ball drauf prügeln kann. Und das, denke ich, sollte zu einem guten, zu einem unterhaltsamen Finale führen, und man kann natürlich sehr gespannt sein, wer das hier am Ende gewinnt. Und Mertens, Sabalenka sollten sich ja auch noch für das Jahresendfinale qualifizieren. Gucken, ob Azarenka und Barty das wollen, ob sie dabei sein werden. Aber es ist interessant natürlich zu sehen, dass wir jetzt so Einzelspielerinnen alle hier im Finale haben. Wir hatten ja auch heute die Frage auf Twitter. Und warum ist das bei den Herren nicht so? Ein Grund ist natürlich, die Herren spielen Best of 5. Und für die meisten lohnt es sich dann, das nicht zu machen, aber ich glaube, es tut ja der Doppelkonkurrenz durchaus gut, wenn zumindest bei den Grand Slams auch die Einzelspielerinnen dabei sind.
Jetzt hätte ich doch beinahe ein Match unterschlagen heute. Wir haben doch schon ein Finale erlebt heute, und das ist jetzt in meiner Müdigkeit so ein bisschen untergegangen, aber wir haben heute schon ein Finale gehabt, heute Nachmittag, nämlich das Herren-Doppelfinale zwischen Juan Sebastian Cabal und Robert Farah auf der einen Seite und Marcel Granollers und Horacio Ceballos auf der anderen Seite. Cabal, Farah haben nach Wimbledon das 2. Grand-Slam-Turnier hintereinander gewonnen mit 6-4 und 7-5 und haben ihre Nummer 1-Status haben sie komplett untermauert und haben dieses Match beziehungsweise diese Doppelkonkurrenz dann auch beherrscht und haben dieses Doppelturnier beziehungsweise auch dieses Finale höchst verdient gewonnen. Das war eine sehr, sehr gute Leistung von den beiden, von Cabal und Farah, und die beiden haben jetzt schon knapp 3000 Punkte Vorsprung in der Weltrangliste, im Moment auf Platz 3, und das ist jetzt Horacio Ceballos, der hier das Finale erreicht hatte, Lukas Kubot, Marcelo Melo auf Platz 4 und auf Platz 5, und wenn man auf das Doppelrace guckt, sind die beiden im Moment mit 4.500 Punkten Vorsprung vor Kubot, Melo auf Platz 1. Cabal und Farah sind dieses Jahr die absoluten Dominatoren des Herrendoppels.
Und hätten ja auch klarer gewinnen können. Hatten am Ende 3 von 13 Breakpunkten nur gewonnen, wenn ihre Gegner einen von einem verwandelt haben. Und das ist natürlich schon ein ziemlich signifikanter Unterschied. Sie haben auch 13 Punkte mehr gewonnen, trotz eben diesem 6-4, 7-5. Also da waren sie das klar bessere Team. Ich hatte hinterher noch einen lustiges Zitat, ich meine von Cabal gelesen, entweder Cabal oder Farah, tut mir leid, dass ich mich nicht erinnern kann, aber der meinte, ja, als sie nach Wimbledon, nach Kolumbien zurückgekommen sind, seien sie empfangen worden, als seien sie Shakira. Mal gucken, wie sie das jetzt noch steigern können. Ich weiß nicht, wer über Shakira noch in Kolumbien steht.
Ich weiß es auch nicht, aber auf jeden Fall Caballo und Farah genießen das beste Karrierejahr und ich habe es gesagt, über 4000 Punkte Vorsprung haben sie im Race to London, sind natürlich auch qualifiziert und sind auch schon sicher qualifiziert, da ist der Haken schon dran. Kubot Mello im Moment auf Platz 2 im Race, die Bryan-Brüder auf Platz 3 und Kevin Kravitz, Andreas Mies im Moment auf Platz 4. Und jetzt nochmal zur Erklärung. Die ersten 7 sind auf jeden Fall dabei und dann werden 2 Plätze, der 8. Platz plus ein Alternate-Platz, also der Ersatzplatz für Grand-Slam-Sieger frei festgehalten, solange die nicht unter den Top 7 sind. Also wenn Kevin Kravitz jetzt und Andreas Mies nicht unter den Top 7, sondern nur 10. oder 11. wären, dann würden sie dabei sein bei den ATP-Finals, weil sie Grand-Slam-Sieger sind. Es gibt aber noch ein anderes Grand-Slam-Sieger-Paar, was im Moment nicht unter den Top 7 ist. Das ist das Paar Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut. Die sind im Moment auf Platz 11. Und wenn die nicht unter den ersten 7 sind, würden sie diesen 8. Platz bekommen. Und dann gäbe es noch für einen Grand-Slam-Sieger einen 9. Platz, dann das Ersatzpaar. Also das könnten entweder dann Kevin Kravitz und Andreas Mies sein. Aber im Moment haben sie auf den 8. Platz über 800 Punkte Vorsprung und wir können im Moment davon ausgehen, dass sie diese paar Punkte, die sie jetzt brauchen, um ganz sicher bei den ATP-Finals dabei zu sein, schon irgendwie zusammenkratzen werden.
Ja, und ich glaube, wir sollten auch festhalten, es gibt halt gar nicht mehr so viele Punkte, die es zu gewinnen gibt in den nächsten Monaten. Wir haben noch 2 Masters-Turniere, wir haben ein paar 500er-Turniere und dann war es das halt auch schon. Also es ist nicht mehr so, dass jetzt noch eine riesige Anzahl an Punkten verteilt werden kann. Wir haben die Grand-Slam-Saison durch, wir haben den Großteil der Masters-Saison schon durch. Es gibt 250er, 500er und 1000er. Also da müsste einiges zusammenkommen, dass sie da noch verdrängt werden.
Und wir wissen auch gar nicht, ob Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut noch weiterspielen, weil eigentlich wollten die beiden ja nicht mehr zusammenspielen, weil Pierre-Hugues Herbert sich auf seine Einzelkarriere konzentrieren wollen. Also Herbert und Mahut würden wahrscheinlich sowieso hinter Kravitz und Mies bleiben und dann hätte sich das Thema eh erledigt. Kravitz und Mies wären dann mindestens als 8. Paar dann bei diesen ATP-Finals. Ein bisschen kompliziert, auch ein bisschen kompliziert jetzt von mir dann rübergebracht, aber Kravitz-Mies, wir werden sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei den ATP-Finals erleben. Kommen wir auf das Spiel heute Abend zu sprechen, auf das Match zwischen Bianca Andreescu und Serena Williams. Die beiden werden das Finale heute Abend bestreiten. Um 22 Uhr werden Bianca Andreescu und Serena Williams aufeinandertreffen. Sie sind schon mal aufeinander getroffen in diesem Sommer. Das Ding war nach 4 Spielen beendet, weil Serena Williams aufgeben musste. Andreescu hat gewonnen. Ich tue mich im Moment ein bisschen schwer, die Favoritenrolle auszumachen. Serena Williams hat einen sehr starken Eindruck hinterlassen im Halbfinale, hat selber hinterher gesagt, ich habe gar nicht so gut gespielt gegen Elina Svitolina. Wenn das nicht so richtig gut war und sie noch besser spielen kann, dann könnte ich mir vorstellen, dann hat Bianca Andreescu eine ganze Menge Arbeit vor sich. Andreescu war auch nicht zu 100% überzeugend. Ich würde mir wünschen, heute Abend beide in Bestform zu sehen, weil ich glaube, dann könnten wir einen Knaller erleben.
Ja, dann würden wir einen Knaller erleben, da bin ich mir ziemlich sicher. Also Bianca Andreescu, hat die spielerischen Mittel, um Serena Williams zu besiegen. Selbst eine Serena Williams, die auf gutem Level spielt. Hier kommt jetzt natürlich die Frage, okay, zeigt sie doch irgendwann Nerven? Ist es irgendwann der eine Schritt zu viel? Sie hat es bisher einfach nicht getan. Sie geht eben, für sie ist dieses Wort Swag ja erfunden worden. So geht sie einfach durchs Tennis. Sie ist absolut überzeugt, bin ich mir sicher, dass sie Williams besiegen kann. Aber die Frage ist halt trotzdem, wenn sie in diesem Finale steht, was passiert dann? Wir haben letztes Jahr gesehen bei Naomi Osaka, es muss nichts bedeuten. Du kannst es in dem Alter auch durchziehen, obwohl Osaka ein klein bisschen älter war als Andreescu. Also möglich ist das, wenn wir uns das Spielerische angucken. Eben, Williams hat natürlich einen fantastischen Aufschlag, der von Andreescu ist nicht so gut. Aber schon einer, mit dem sie Williams beschäftigen kann. Andreescu ist eine der besten Return-Spielerinnen jetzt schon auf der Tour. Williams ist da ein bisschen mehr Hop oder Top. Also da hat Andreescu wahrscheinlich einen leichten Vorteil. Vorhand sind beide fantastisch. Es wird ein Duell der Rückhände werden. Serena wird wahrscheinlich versuchen, ziemlich viel Winkel da reinzubekommen, während Andreescu eben gucken wird, wie sie das kontert, wie sie das Match eher auf ihre Vorhand bekommt. Andreescu wird sicherlich relativ viele Stopbälle spielen, um Williams nach vorne zu holen und zu gucken, wie gut Williams morgen am Netz ist. Wir haben schon Grand Slam Finals gesehen, wo das nicht so läuft. Sie wird versuchen, Williams ans Laufen zu bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie immer wieder versuchen wird, die Linien entlang zu gehen. Also da denke ich, werden wir taktisch einiges zu sehen bekommen. Beide sind taktisch sehr pfiffige Spielerinnen. Beide werden sehr gut vorbereitet sein. Am Ende wird es wahrscheinlich wirklich so ein bisschen auf die Form ankommen und wie die beiden das eben in der Kulisse umsetzen können. Und wir hatten über die Nerven von Andreescu gesprochen. Die Nerven von Williams können eine Rolle spielen. Das haben wir in den letzten Grand Slam Finals auch gesehen. Und es geht morgen darum, dass sie den Rekord von Margaret Court einstellen kann. Und wir wissen, dass es Serena Williams sehr wichtig.
Es ist nicht nur Serena Williams sehr wichtig, es ist auch Billie Jean King sehr wichtig. Billie Jean King wurde interviewt und die hat gesagt, sie würde sich wünschen, dass jetzt Serena Williams hier die US Open gewinnt und dann auch noch die Australian Open gewinnt in Australien, damit sie dann den 25. Titel hat und dann den alleinigen Rekordhalter hat. Das war ein schwerer Seitenhieb von Billie Jean King Richtung Margaret Court, die ja als homophob bekannt ist, und Billie Jean King steht darauf überhaupt nicht.
Und eben, es hat Jahre gedauert, bis es wirklich einen relativen Backlash gab gegen Margaret Court, aber die arbeitet auch tapfer weiter daran, dass sie Gegenstimmen bekommt.
Ja. Was ich mir wünschen würde, wäre ein spannendes Finale. Wir haben die Australian Open dieses Jahr mit einem wunderbaren Finale damals gesehen zwischen Naomi Osaka und Petra Kvitova, was über 3 Sätze ging. Aber danach die French Open und Wimbledon waren beides sehr einseitige Geschichten. Wenn ich einen Wunsch hätte, wäre das ein ganz, ganz spannendes Duell heute Abend zu haben.
Ja, ich glaube, die Chance ist absolut da, dass das passieren wird. Und die Unkonstante ist eben noch Andreescu, wir haben sie noch nie in einem Grand Slam-Finale gesehen, und vielleicht macht sie wirklich einfach so weiter wie vorher und dann kriegen wir wahrscheinlich einfach ein sehr gutes Match, aber eben bin mir noch nicht ganz sicher. Ich tippe immer noch, dass sie es gewinnt, aber ich bin mir einfach nicht ganz sicher, wie sie mit der Situation umgeht.
Bianca Andreescu gegen Serena Williams heute um 22 Uhr. Vorher um 18 Uhr wird es dann das zweite Finale des Doppels geben, nämlich des Mixed-Doppels. Hao Ching-Chan und Michael Venus hier in 1 gesetzt werden auf Bethany Mattek-Sands und Jamie Murray treffen. Und auch darüber werden wir natürlich hier auf unserem Kanal bei Twitter bzw. bei Facebook euch darüber informieren. Das war die drittletzte Ausgabe von Breakfast at Flushing hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wie immer der Hinweis, ihr könnt uns Bewertungen, Rezensionen geben auf iTunes. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wir sind bei Twitter und Facebook, @chipandcharge bei Twitter bzw. facebook.com/chipandcharge. Dort könnt ihr uns folgen. Und ansonsten melden wir uns heute Abend wieder und werden mit euch das Finale schauen. Und dann gibt es das vorletzte Breakfast at Flushing mit der großen Finalanalyse. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis heute Abend, bis morgen. Auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.